Ja, herzlich willkommen zum Pepsi-Podcast. Pepsi steht für Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Und heute findet eine weitere Episode zu Berufe und Persönlichkeit, Bewerbungsgespräche Reloaded statt. Mein Gast heute ist Franz Axel Kohlschein. Und Axel, da wir uns kennen, bleiben wir natürlich beim Du. Aber jetzt meine erste Frage an dich. Wie geht's dir?
Ja, total entspannt. Sehr nett bei dir, Medien und Raum. Passt.
Das freut mich. Und da es ja um Beruf und Persönlichkeit geht, erstmal meine Frage an dich. Ich weiß, du bist ja breit aufgestellt, aber mit welchem Beruf oder mit welchen Berufen stellst du dich heute mir vor?
Also eigentlich habe ich einen Beruf. Ich bin Unternehmer. Und das ist mein Beruf und vielleicht auch gleichzeitig meine Berufung. Und ich glaube, das ist das, was mich auch persönlich bis zu einem gewissen Grad ausmacht. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, gerne.
Super. Vielleicht können wir das eine oder andere oder die eine oder andere Richtung, auch Ausbildungsrichtung, die du hier eingeschlagen hast, dann besprechen. Aber natürlich, du bist Unternehmer und zwar sehr verantwortungsvoll. Das dürfen wir an der Stelle ja auch erwähnen, welches Unternehmen du führst.
Ja, ich führe es nicht ganz alleine, zusammen mit meinem Cousin, die Warburger Brauerei, also die kleine lokale Brauerei hier vor Ort, die eine der wenigen selbstständigen Brauereien ist, die wir noch in Nordrhein-Westfalen haben.
Ja, prima. Und um deinen Beruf als Unternehmer etwas besser zu verstehen und kennenzulernen, vielleicht gibst du uns einen kleinen Einblick. Ich weiß, es ist ein sehr komplexe Aufgabe, aber mal einen kleinen Einblick, was dich tagtäglich so umtreibt und was deinen Beruf ausmacht.
Was den Beruf des Unternehmers besonders macht, ist die Generalität. Du bist jeden Tag mit so vielen Themen beschäftigt, die gerade in einem kleinen Unternehmen, wir reden hier über ein Unternehmen mit etwa 25 Mitarbeitern, die sich jeden Tag durch die Bank ablösen. Du bist morgens Chef deiner Buchhaltung, beschäftigst dich vielleicht im nächsten Moment mit der Unternehmensfinanzierung und dann ruft ein Kunde an und plötzlich bist du im Vertrieb und 10 Minuten später in deinem Auto und fährst irgendwo hin. Und abends mache ich mir dann vielleicht Gedanken darüber, wie wir unsere Marke weiterentwickeln können, wie wir es schaffen, als kleines Unternehmen in dem sehr turbulenten Biermarkt weiter erfolgreich zu sein. Und das ist das, was Unternehmertum sicherlich sehr besonders macht, diese Vielschichtigkeit der Aufgaben, die natürlich immer, du bist als Unternehmer das Ende der Fahnenstange, die du ja immer verantwortlich auch betreibst.
Ja, und damit das aber auch nicht zu kurz kommt, euer Produkt, du hast nur von Produkten gerade gesprochen, der Warburger Brauerei, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, also du bist nicht verantwortlich für den Brauereiprozess, aber natürlich hast du auch Einfluss und das ist natürlich euer Thema, euer Produkt, mit dem ihr auch Geld verdient. Vielleicht sagst du noch mal kurz dazu etwas.
Ja, oder vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal etwas ausführlicher zu. Das ganz Besondere am Brauereiunternehmer ist natürlich, du bist Handwerker und das Handwerksprodukt ist ein Lebensmittel, ist Bier, alkoholfreie Biere, Limonaden, das Spektrum ist groß geworden. Und das Besondere am Handwerken ist, das sagt ja schon der Begriff, Handwerk, also Dinge mit der Hand ausführen, diese enorme Unmittelbarkeit zwischen dem eigenen Tun und dem greifbaren Ergebnis. Und das macht Handwerk besonders und das fasziniert mich unheimlich am Handwerk und vor allem auch am Brauhandwerk.
Mhm. Ja. Axel, bevor wir dann auch die Themen vertiefen und in das eigentliche Bewerbungsgespräch Reloaded einsteigen, ein paar Fakten gerne über dich, also einen Überblick über das ein oder andere Datum. Alter?
53 Jahre.
Wohnort?
Warburg in Westfalen.
Familienstand?
Geschieden.
Hobbys?
Sport, Lesen, eine gute Zeit verbringen.
Mhm. Und deine aktuelle berufliche Situation?
Ja, bin bei mir selbst angestellt. Das bleibt auch hoffentlich so.
Sehr gut, ja. Prima. Und bevor, ja, ich habe es zwar schon angekündigt, bevor wir einsteigen, aber eine Frage noch vorab. Und wichtig, die Zuhörenden auch immer wieder mit dem Thema Assessment Center, Bewerbungsprozesse, Bewerbungsgespräche, also ihnen da auch etwas anzubieten. Hast du Erfahrung mit Assessment-Centern oder Bewerbungsverfahren gemacht in deiner beruflichen Entwicklung?
Ja, auf jeden Fall. Ich war, bevor ich Brauereiunternehmer geworden bin, Unternehmensberater. Und das ist ja allgemein bekannt, dass Unternehmensberatungen sehr stark mit erstmal Assessment Center, später auch mit Feedback- und Review-Prozessen arbeiten. Und natürlich habe ich die persönlich erlebt, damals als Newie, als Anfänger, später dann als Projektleiter natürlich auch die Partner, die Seniors unterstützt in ihren Beurteilungsgesprächen. Bin selbst natürlich auch beurteilt worden. Insofern ist es ein paar Jahre her, aber natürlich habe ich all das auch erlebt.
Ja, also auch sehr spannend. Ich durfte auch für die ein oder andere Unternehmensberatung arbeiten als Assessment-Moderator. Und das war immer interessant, weil natürlich eine der Hauptfähigkeiten eines Beraters auch durchaus kommunikative Skills sind. Ne? Einfach so eine Situation, so eine Atmosphäre auch der Kommunikation und des Kennenlernens zu gestalten und des Austauschs. Deswegen war das immer ganz spannend, weil man das ja schon im ersten Moment auch dann eigentlich erlebt, ob jemand da diese Befähigung auch mitbringt. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was Berater neben ihrer fachlichen Expertise und vielen anderen Dingen aber durchaus auch beherrschen müssen, ne? Sich schnell in so eine Gesprächssituation auch einzufinden.
Natürlich auch. Der Berater ist ein Verkäufer und in dem Fall ein Verkäufer von sich selber. Das Produkt ist die persönliche Leistung, die personenbezogene Leistung. Und da ist Kommunikation selbstverständlich ein ganz wichtiges Element.
Prima, und das wäre nämlich auch der Tipp, der daraus resultiert an Zuhörende, die sich vielleicht im Bewerbungsprozess befinden, vielleicht auch für eine Beraterkarriere entscheiden. Also da auch ganz entspannt und kommunikativ aufzutreten, sich nicht zu verstellen, sondern einfach seine Fähigkeiten, auch seine persönlichen Fähigkeiten, auch gerade sozialen Kompetenzen einfach gleich zum Vorschein zu bringen, damit wir hier auch ein bisschen was den Hörenden auch mitgeben können.
Und genau das Wort, das du gesagt hast, entspannt. Selbst sein. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. So angespannt die Situation selbstverständlich ist und gerade wenn man dann noch Logiktests hat, bestimmte Assessment Center Tests, die dann natürlich zusätzlich Spannung reinbringen, das sollen sie selbstverständlich auch. Es soll ja ein gewisser Druck und eine gewisse Stresssituation durchaus bei aller Lockerheit auch erzeugt werden, um zu erleben, wie wirkt denn der Bewerber, wenn er halt auch, kann er mit einem gewissen inneren Druck, mit einer Erwartungshaltung, mit einer Bewerbungssituation gut umgehen und wenn es dann selbst gelingt, einen Schritt zurück authentisch zu sein, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemliche Bank.
Prima, hast jetzt direkt auch einen Einblick gegeben in einen Auswahlprozess oder ein Assessment auch bei Beratern. Ich meine, der Anspruch des Assessment Centers ist immer, dass man sehr breit Aufgaben bewältigt und natürlich auch das Anforderungsprofil, ob erfüllt oder nicht erfüllt oder wo sind Entwicklungsfelder, wo sind Stärken, festhält. Aber das war ein schöner Einblick auch in das Thema von dir.
Ja, gerne. Und als Unternehmer, der ja selbst sehr viele Menschen auf jeden Fall einige in seinem Leben eingestellt hat. Ich gucke natürlich nicht mit der Breite. Eine Brauerei hat nicht 40 Bewerber vor sich und kann aus den Besten wählen. Wir haben gute Mitarbeiter, aber die sich natürlich durch viel praktischere Dinge auszeichnen. Und das, was mir als Unternehmer in solchen Gesprächen wahnsinnig wichtig ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Chemie stimmt. Im Endeffekt sind wir ein Team und ich, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen verkürzend klingt, aber ich bin erstmal auch ein subjektiver Mensch in meinem Team und für mich ist neben der fachlichen Qualifikation auch ganz wichtig, passt der Mensch zu uns oder passen wir zu ihm? Es geht ja gar nicht darum, ob gut oder schlecht, sondern es geht darum, dass wir am Ende eine Mischung, ein Gesamtportfolio haben an Charakteren, die sich gut ergänzen und die gut miteinander können. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob jetzt jemand einen tollen Charakter hat oder nicht, sondern am Ende muss es eine Mischung, muss es ein Fit sein. Und da gucke ich heute als Unternehmer sehr stark hin, wenn es um Bewerbungen geht.
Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Einblick, auch gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen ist es vielleicht noch wichtiger, dass die Chemie stimmt. Ich meine, auch in großen Unternehmen muss ein neuer Mitarbeitender auch sich in ein Team einfügen. Und man spricht ja nicht, sagen, eine Eignung fürs und Fitness, also ein Fit für das gesamte oder alle die gesamte Belegschaft aus. Aber spannend auch, was du aus deiner Erfahrung berichtest, in eurem Unternehmen. Axel, wir steigen mal ein in das Bewerbungsgespräch Reloaded, also aus der Retrospektive. Spannend, auch eben so da, wo du heute stehst. Meine erste Frage, auch hier betone ich gerne nochmal, das ist oft auch der Einstieg in ein Bewerbungsgespräch, ja, um auch etwas zu erfahren, aber natürlich auch ein kleines Warming-up zu haben. Stell dich doch bitte den Zuhörenden einmal kurz vor anhand deines Lebenslaufes.
Ja, also im Endeffekt beginnt er genau da, wo ich heute wieder lebe, in Warburg, in dieser kleinen Stadt an der Diemel, wo ich mein Abitur gemacht habe. Damals natürlich schon, eine Brauerei ist ein Familienerbe, natürlich als Sohn dieses Unternehmens. Und das heißt, das hat mich bestimmt und ein erster Impuls war erstmal auch eine gewisse Distanz zwischen das Thema Brauerei und meine eigene Entwicklung zu legen. Ich bin dann nach Berlin gegangen, wollte eigentlich Biochemie, Mikrobiologie studieren, bin dann aber, damals war das zusammengefasst am Institut für Gärungsgewerbe, klingt sehr nach Brauerei. Am Ende bin ich auch dort wieder gelandet und habe meinen Diplom-Braumeister gemacht, habe dann anschließend in Marburg Betriebswirtschaft zum Diplom-Kaufmann studiert und damit natürlich erstmal optional eine sehr gute, sehr breite Ausbildung für den Brauerberuf, für die Leitung einer Brauerei nun vereinigt. Bin dann aber in die Unternehmensberatung gegangen, habe dort an völlig anderen Themen gearbeitet, habe in dieser Zeit auch keinen Mandanten, keine weitere Berührung mit meiner Kernbranche gehabt. Und irgendwann kommt dann natürlich im Lauf einer solchen Familienunternehmerschaft die Frage an die nächste Generation, was ist? Und genau die Frage kam natürlich dann auch an mich und was war? Ich war dann damals Senior, also Projektleiter in meiner Unternehmensberatung, hatte mich da gut etabliert und war aber tatsächlich an einem Punkt, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, ist es das, was ich über einen längeren Zeitraum weitermachen möchte? Und mir war damals die Art zu arbeiten zu abstrakt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass zwischen der beratenden Tätigkeit und dem Ergebnis, nämlich einer Veränderung eines Unternehmens, vielleicht Jahre später, teilweise in sehr großen Unternehmen, unheimlich schwer irgendwo für mich damals einen Bezug herzustellen war und konnte damals die Qualität der eigenen Arbeit nicht als abschließend zu sehen, weil oder als abschließend für mich sehen, weil einfach dieser Bezug zu dem Beratungsobjekt, zu dem Kundenunternehmen einfach nicht zu abstrakt war, nicht greifbar genug war. Und ich war ohnehin an dem Punkt, dass ich überlegt habe, in eine Selbstständigkeit zu wechseln. Und das eine ist die Entscheidung, selbstständig zu sein. Das andere ist natürlich, mit welchem Thema machst du dich selbstständig? Und da kam die Frage, Brauerei, obwohl ich sie lange sehr weit weg vor mir geschoben habe, natürlich genau zu diesem Zeitpunkt. Und da war es dann sehr naheliegend, beide Dinge zu verbinden, meinen Wunsch nach der Selbstständigkeit und die sich bietende Option. Damals in der Brauerei als Nachfolger meines Vaters selbstständig zu werden. Und ich habe das dann auch so gewählt und habe dann doch sehr intensiv feststellen müssen, dass es ganz anders war, als ich es erwartet habe. Ich habe den Betrieb vorher auch sehr als akademisches Zahlenspiel gesehen, natürlich als Unternehmensberater, als Managementberater war das ja genau meine Perspektive. Wie produktiv ist denn so ein Laden? Wo sind seine Kosten? Wo sind seine Ergebnisse? Wie schafft man gute Relationen? Und als ich dann in die Brauerei hineinkam, dann habe ich erst das Handwerk plötzlich erleben dürfen, was es nämlich bedeutet, gutes Bier zu brauen oder überhaupt in die Position zu kommen, ein gutes oder vielleicht sogar herausragendes Handwerksprodukt zu machen. Und bin in den nächsten Jahren sicherlich auch der anspruchsvollste Lehrling unseres Hauses geworden, weil bis zu dem Zeitpunkt meine Brauereiausbildung ja eher akademisch war. Ich habe ja nie groß in Brauereien gearbeitet und hatte natürlich immer die Brauerei vor Augen. Aber das war das, was für mich die ersten Jahre bestimmt hat. Dieses Produkt mit all seinen Facetten und am Ende auch seiner Faszination zu erlernen, nicht nur zu verstehen, sondern wirklich zu erlernen, um das dann natürlich später auch im Team umzusetzen, weil das ist meine absolute Grundüberzeugung. Wer heute mit einer Brauerei weiter erfolgreich sein will, der muss entweder sehr groß sein oder er muss einfach sehr gut sein. Das heißt nicht, dass die Großen nicht auch gut sind, die sind anders gut, aber die Chance, ein wirklich herausragendes Produkt zu machen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, am Ende in diesem Markt zu bestehen.
Also man hört raus, du sprichst auch schon aktuelle oder auch schon länger andauernde Herausforderung einer Brauerei an und deines Unternehmertums. Ich möchte ein bisschen auch nochmal zurücksteigen in deine Entscheidung, dann auch in die Selbstständigkeit, in die Brauerei zu gehen. Du sprachst ja selber auch von deinem Erbe. Wie ist denn dein Entscheidungsprozess abgelaufen? Also was war, sagen wir mal, ursprünglich dein Wunsch, wenn du jetzt unabhängig von dem Erbe und dann deiner Tätigkeit als Berater jetzt heute reflektierst, so was war deine Motivation, in das berufliche Leben zu gehen? Was war dein Wunsch? Was waren deine Ziele damals?
Also auf jeden Fall das Ziel der Selbstständigkeit. Und das muss ich sagen, das hat sich auch unmittelbar und das hat sich wirklich erfüllt. Unternehmer zu sein, ist eine andere Art zu arbeiten, weil du einfach verantwortlicher bist in viele Richtungen. Du hast Personalverantwortung und zwar auch bis zur letzten Instanz. Das heißt, nicht nur beschäftige ich Mitarbeiter, beschäftige ich sie langfristig, sind es die richtigen Mitarbeiter, sondern wenn ich eine Arbeitsperspektive geben möchte, muss ich auch eine Zahlungsperspektive haben. Das heißt, ich muss das Geld, das am Ende die Löhne zahlt, ja auch erwirtschaften. Das heißt, es geht ja viel weiter, als wenn ich Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen bin, wo ich einfach weiß, das Unternehmen ist finanziert. Als Unternehmer in einem kleinen Unternehmen muss ich die Finanzierung selber sicherstellen. Und das ist das, was Unternehmertum so besonders macht, diese tiefe Verantwortlichkeit für alles, was dein Unternehmen berührt. Und das war von Anfang an, was ich gesucht habe und was sich auch aus heutiger Sicht im Nachhinein so bestätigt hat und was einfach den Reiz dieser Art der Beschäftigung, der Eigenbeschäftigung ausmacht.
Axel, was hast du denn mitgebracht auch in deine erfolgreiche Laufbahn, auch als Unternehmer, also als Berater, als Unternehmer, als Brauer, als, darf ich ruhig sagen, du bist ja auch ein Brauer, auch wenn du das natürlich noch jemanden hast, der das hauptverantwortlich erledigt, aber ich wollte nur so ein bisschen dein Profil, was ja durchaus auch abwechslungsreich ist, kurz skizzieren. Was hast du denn mitgebracht an Stärken, dass du sagst, ich habe das auch überall meistern können und auch heute mit dieser großen Verantwortung kann ich meistern? Also was bringst du mit an Stärken?
Erstmal bringe ich meine breite Ausbildung mit. Das ist natürlich schon eine große Qualität, wenn man selbst alle Facetten des Unternehmens, das man führt, auch selbst irgendwo kennt, versteht, in großen Teilen vielleicht auch selber ausführen kann. Natürlich weiß ich jetzt nicht, welche Knöpfe am Flaschenfüller zu drücken sind, aber ich weiß sehr genau, wie das Prinzip funktioniert, das eintritt, wenn man einen Knopf drückt. Und das ist sicherlich erstmal in meinen Augen ein großes Fund, dass ich sowohl auf der technischen als auch auf der kaufmännischen Seite sehr, sehr tief in allen Dingen drin bin, aufgrund dieser sehr intensiven Ausbildung, die meine Eltern natürlich damals auch ermöglicht haben. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man die Chance hat, zwei Studiengänge zu belegen und auch abzuschließen. Und dann Auf der persönlichen Ebene natürlich, man spricht ja von Unternehmerpersönlichkeit. Das heißt, die Persönlichkeit ist etwas, was sich mit dem Unternehmertum unheimlich stark verbindet, weil irgendwann, und es wird immer so leicht gesagt, wenn du ein Unternehmen erbst, musst du es dir zu eigen machen. Und am Ende ist es aber auch so, weil das Unternehmen und auch deine Unternehmerschaft ist Ausdruck deiner Persönlichkeit. Und wenn man das negiert oder wegdrückt, dann wird es sehr schwierig. Das heißt, authentisch, wir haben es eben gesagt im Bewerbungsgespräch, aber auch der Unternehmer muss authentisch sein. Das heißt, es ist in meinen Augen ganz wichtig, das Unternehmen so aufzubauen, dass es der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Anspruch auch gut entspricht. Dass es halt der Unternehmensraum wird, in dem man sich selbst gut bewegen kann. Und ich denke, das ist meinem Cousin und mir auch in langer Arbeit gelungen. Wir haben diesen Raum geschaffen, haben das Team an unserer Seite, das diesen Raum auch mit uns ausfüllt. Und das ist sicherlich ein zweiter Punkt, die Erkenntnis, dass man als Unternehmer wirklich Persönlichkeit sein darf und auch sein muss. Und wenn es dann ums ganz Individuelle geht, ich glaube, ob ich jetzt die Mega-Führungskraft bin oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber was mich, glaube ich, sehr auszeichnet, ist eine große Akribie. Das heißt, ich bin nicht bei 90% zufrieden und ich bin auch manchmal bei 114% noch nicht ganz zufrieden. Und gerade wenn es darum geht, Exzellenz zu erzeugen, und ich bin fest überzeugt, für unsere Produkte ist es erforderlich, dass wir das tun, darf man einfach nicht stehen bleiben. Und am Ende ist es meistens die letzte Erbse, auf der dann der Unterschied sich macht, und wirklich noch bereit zu sein, diesen Weg zu gehen und auch die Mitarbeiter, das Team mitzunehmen, diesen Weg zu gehen und am Ende vor allem auch den Erfolg zu sehen, der aus der Anstrengung dann resultiert. Das ist in meinen Augen ganz wichtig, und ich glaube, wenn es eine Eigenschaft gibt, die man an mir besonders festmachen kann, dann ist es, dass ich bereit bin, diese Wege zu gehen, für mich persönlich, aber die auch durchaus verlange.
Ja, also verlangen, du sprichst wahrscheinlich von deinem Umfeld und insbesondere auch von den Mitarbeitenden. Und ich vermute, wenn ich dich jetzt frage, auch nach deinen Entwicklungsfeldern, die sich vielleicht auch im Laufe deiner Entwicklung aufgetan haben oder gezeigt haben, würdest du vielleicht auch bei deiner Akribie wieder ansetzen? Denn wir kennen das ja alle, das Pareto-Prinzip, wo man schon mit 80% zufrieden sein sollte in manchen Fällen, weil der Aufwand bis dahin schon so groß ist, wenn man sich dann noch mit den anderen 20% beschäftigt, ist er weitaus und unverhältnismäßig größer. Ist das ein Thema bei dir gewesen? Aber ich frage dich ganz offen und du antwortest natürlich auf die Frage auch offen, was sind denn deine Themen gewesen, deine Entwicklungsfelder, wo du sagst, so, ja, das musste ich auch erst lernen?
Also ich glaube, das Feld, wo ich am meisten gelernt habe und immer noch sehr viel lernen muss, ist, mich zurückzunehmen. Als Person, aber auch im Prozess. Und das ist vielleicht eine ganz erstaunliche Entwicklung, die ich gerade auch selber mache. Die Menge der Dinge, die wir anstoßen, ist inzwischen so groß, dass ich selbst nicht mehr alles irgendwo durch meine Hand gehen lassen kann. Also delegiere logischerweise, und die Erfahrung der Delegation ist teilweise schon sehr unterschiedlich, und sie ist immer wieder faszinierend. Auf der einen Seite, mit wie entspannt man eigentlich oft sein kann und den Dingen auch seinen Lauf geben lassen kann. Und früher bin ich in Diskussionen reingegangen und hatte eine klare Idee, so soll es werden, und war der Meinung, der Diskussion auch vielleicht meinen Stempel irgendwo mit aufdrücken zu müssen. Und da bin ich heute viel entspannter und habe auch ein gewisses Vertrauen, dass viele andere auch gute Ideen haben, und halte mich häufiger auch gerne mal zurück und erlebe oft, dass ganz beeindruckende Ergebnisse auch entstehen, wenn man in der Beobachtungsrolle ist.
Mhm. Ja.
Und auf der anderen Seite, Delegation habe ich auch, aber auch ganz anders erlebt, wenn man nämlich zu weit weg ist. Ich habe da ganz aktuell, haben wir ein Beispiel bei uns im Haus, wir digitalisieren uns logischerweise immer weiter und ein großes Feld ist aktuell das Bestellwesen, das früher im Telefonvorverkauf stattgefunden ist, hat das passt heute einfach kaum noch in die Zeit. Das heißt, auch unsere Kunden werden immer abstrakter, Supermärkte werden immer digitaler. Das heißt, du hast nicht mehr den Einzelhändler, der seine Produkte vollständig überblickt, weil er nur wenige hundert vertreibt, sondern du hast heute einen Supermarkt mit Tausenden, zigtausenden von Produkten. Das Bestellwesen ist hoch digitalisiert in diesen Einheiten. Und wenn du dann ankommst und telefonierst und willst von dem Getränkemarktleiter eine telefonische Auskunft, was er gerade in diesem Moment an Ware bestellen möchte, dann erwischst du den in der Regel schon auf dem völlig falschen Fuß. Sondern der möchte mit seinem elektronischen Ordergerät in der Hand morgens durch die Abteilung gehen, wenn vielleicht noch niemand im Haus ist, möchte Order-Vorschläge vielleicht auch im System schon sehen und möchte das dann für den Tag erledigen. Und wenn dann 3 Stunden später die Brauerei anruft und sagt, hallo, wir sind aber da, dann reißt den das aus seinem Prozess. Und entsprechend sind wir, um selbst effizienter zu werden, aber weil unsere Kunden halt auch inzwischen ganz anders aufgestellt sind, in der Notwendigkeit, diese Prozesse mitzugehen. Und entsprechend digitalisieren wir uns immer weiter und haben da auch ein relativ breites Projekt angeschoben. Und im letzten Jahr lief alles und das Feedback aus dem Team war, wir sind total gut dabei und wir stellen um. Und irgendwie wurde aber, obwohl ich so gutes Feedback bekam, wurde das Durcheinander im Haus immer größer und die Arbeitslast wurde immer größer. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass wir statt den Segen der Digitalisierung zu spüren, Doppelprozesse hatten, dass also der digitale Prozess manuell weiter flankiert wurde und am Ende ein ziemliches Kuddelmuddel entstanden ist. Mhm. Und das war zum Beispiel eine Delegierungserfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, du hast Feedback eingeholt, du hast alles mit vorbereitet, aber am Ende ist es aus dem Ruder gelaufen, weil die Mitarbeiter die Ziele nicht klar genug gesehen haben, vielleicht, weil ich zu weit weg war. Ich habe zu spät gemerkt, dass das Ganze nicht den Weg genommen hatte, den wir nehmen mussten. Und da also auch wieder, wenn du dann zu weit weg bist, vor allem in so komplexen Dingen, dann bringt es vielleicht auch nicht das Ergebnis, das man möchte. Also Delegation, ganz, ganz wichtig und trotzdem in jeder Aufgabe muss man immer gucken, wie nah muss ich dran sein und man darf auch manchmal nicht zu weit weg sein.
Ja. Ja, danke dir für das Beispiel. Das hat ja jetzt ganz viel uns auch gegeben, also auch hinsichtlich Führung tatsächlich. Du sprichst von Delegation, aber auch Herausforderungen, aktuelle Projekte, Veränderungsprojekte, Change-Prozesse. Vielleicht können wir auch noch mal auf deinen Ausbildungsgang schauen. Gab es in deiner Ausbildung oder in deinem Weg bis heute auch Schlüsselerlebnisse oder Herausforderungen, die für dich als Schlüsselerlebnisse wahrgenommen wurden?
Ob es jetzt so einzelne Schlüsselmomente gegeben hat, ich kann sie gerade nicht greifen. Aber es hat sicherlich Ausbildungsfelder gegeben, die mich unheimlich stark geprägt haben. Und das ist einmal die Brauereitechnologie gewesen. Dieses und vor allem Betonung auf Technologie, die ist wirklich das Verstehen eines Prozesses und einer Technik, also einer chemischen, physikalischen Technologie, die dahinter steht, was mich bis heute sehr bereichert. Also ich bin bis heute total glücklich und dankbar, wenn ich mich in solche Aufgabenstellungen hineinfuchsen kann. Und das Zweite war tatsächlich die Strategielehre. Das hört sich jetzt ein bisschen wild an, Unternehmen mit 3 Millionen Euro Außenumsatz und Strategie, aber am Ende dieses, damals natürlich sehr theoretisch aufgebaut, aber dieses begreifen, dass hinter jedem Tun eine Struktur und eine Idee stecken sollte und dann natürlich die ganz vielen Instrumente, wie man das möglichst gut macht, das hat mich doch sehr geprägt. Mhm. Und so arbeite ich bis heute. Ich versuche schon, die langen Linien zu definieren und an ihnen dann auch entlang zu gehen.
Mhm. Ja, da hast du noch ein schönes Beispiel auch gefunden. Und an der Stelle würde ich gerne das Thema wechseln. Und mir ist auch mal wichtig, den Hörenden auch was mitzugeben zum Thema Resilienz. Also wenn es um die psychische Belastbarkeit oder Belastungsfähigkeit geht, was hast du hinsichtlich deiner Resilienz aus der Vergangenheit gelernt?
Also erstmal, dass sie wahnsinnig wichtig ist. dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Dinge in sich hineinzufressen, weil das ist der schlechteste Ort der Ablage. Und am Ende gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Stress. Stress an sich ist nach meiner Erfahrung überhaupt nicht das große Problem. Das heißt, Stress kann auch total positiv sein. Gerade als Managementberater macht man ja die Erfahrung, erhebliche Arbeitsstunden, auch eines hohen Arbeitsdrucks. Und das muss nicht zwingend, und das ist als Unternehmer ja auch nicht anders, das muss nicht zwingend negativ sein. Das heißt, das ist wie beim Sport, wenn du persönlich stark gefordert bist, dann muss das ja nicht schlimm sein, sondern das kann im Gegenteil auch Erfolg, Genugtuung am Ende haben. Wichtig sind, glaube ich, eher andere Dinge. A, dass der Stress und der Druck nicht negativ werden. Dass er halt nicht negative Wirkungen in einem selbst erzeugt, dann macht es keinen Sinn, dann muss man das vermeiden. Und dass er natürlich auch mit dem Umfeld kompatibel ist. Hm. Und das habe ich als Familienvater nun dann auch erlernt, teilweise auch vielleicht erlernen müssen, würde man mein Umfeld sagen, dass es ganz wichtig ist, dann auch einfach mal die Dinge abzuschalten und auch zu akzeptieren, dass die Welt, wenn man mal 3 Tage nicht verfügbar ist, auch nicht gleich untergeht.
Mhm. Schön, dass du die Unterscheidung gemacht hast, also positiver oder negativer Stress, also Eustress und Distress habe ich noch im Studium gelernt. Und das war tatsächlich auch eins der Themen, die ich als damals Bundeswehrpsychologe noch auch Soldaten vermittelt habe, um sie auf den Auslandseinsatz vorzubereiten. Schön, dass du auch diese Unterscheidung machst. Also wir können es uns nicht immer aussuchen, ob es nur der positive Stress ist, aber es ist ja durchaus auch eine Form des Stresses, der uns auch antreibt oder auch auch eine gewisse Motivation oder die notwendige Schub gibt, ne, um Dinge auch besser zu bewältigen, solange es eben nicht kippt in den negativen Stress, der dann sicherlich auch Auswirkungen haben kann. Jetzt hast du dazu auch schon vieles aus deiner Erfahrung berichtet. Was ist es denn konkret, was du aktuell machst, um auch ein bisschen Ausgleich zu deiner Arbeit und zu deiner hohen Verantwortung auch zu bekommen und dem Familienleben, was du ja auch eben angedeutet hast?
Ja, also am Ende sind Sport und Familie oder Freundin an der Stelle natürlich auch. Das heißt, erstmal sind die sozialen Partnerschaften ganz wichtig. Auch Freundschaften, muss ja nicht nur die Freundin sein, die eintragen, die mich auch tragen. Das Zweite ist, ich mache gerne und viel Sport und das ist aktuell auch mein stärkstes Ventil.
Mhm. Prima. Was ist es genau an Sport? Was treibst du?
Also ich fahre sehr gerne Rad, habe mir jetzt gerade ein Gravelbike gekauft, also komme vom Mountainbike und versuche jetzt eher auf den langen Tritt zu gehen. Merke auch, dass es eine andere Art der Anstrengung ist, die mir gerade sehr zugutekommt. Bin gerne in der Natur, Wandern, Trekking. Das sind Themen, die mich wirklich entspannen. Ich bin auch gelernter Jäger, also ich habe einen Jagdschein, bin früher mit zur Jagd gegangen und habe dort auch eine Art der Entspannung in der Natur kennengelernt, nämlich dieses lange Sitzen auf dem Hochsitz. Das heißt, Jagd ist jetzt Das ein Tier zu erlegen ist nur ein ganz kurzer Moment. War jetzt auch nicht so mein Lieblingsmoment, gehörte dazu. Aber was ich unglaublich genossen habe, war diese Unabhängigkeit, dass man ein Stück Wald, weil man ist ja der Jäger dort, auch ein bisschen exklusiv in dem Moment für sich hat und die Chance, gerade ich bin morgens halt sehr gerne auf dem Hochsitz gewesen und dann zu erleben, wie der Tag erwacht, wie die Dunkelheit weicht, wie die Tiere anfangen, sich zu bewegen, sich dieses ganze, dieser kleine Ausschnitt, der man von dem Hochsitz aussieht, der Natur immer mehr mit Leben füllt und der Tag beginnt, Wärme auch aufsteigt und ist ja dann durchgefrostet und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen. Das muss ich sagen, das war ein ganz tolles Ventil und das habe ich immer sehr genossen. Ich habe heute nicht mehr so die Zeit zum Jagen, habe die Passion vielleicht auch etwas verloren, aber das hat mir auf jeden Fall gezeigt, es ist unglaublich wichtig, Ausgleich zu haben.
Ja, danke dir da auch für den kleinen Einblick. Übrigens hast du eins vergessen, das weiß ich zufällig, dass du ja auch Tennis spielst. Und insofern kann man bei dir auch davon sprechen, dass du auch im Sport breit aufgestellt bist. Und das macht sicherlich auch aus, ne? die Vielfalt an der Stelle an Ausgleichsmöglichkeiten und Sportmöglichkeiten.
Absolut, Tennis spielen habe ich bewusst nicht erwähnt. Da gibt es bessere.
Okay, das ist kein Grund, einen Ausgleich, einen Sport zu erwähnen oder nicht zu erwähnen. Aber das weiß ich zufällig. Ja. Axel, jetzt wieder ein Themenwechsel. Und mich würde interessieren, was du in deiner Entwicklung an Vorbildern auch hattest. Man muss keine Vorbilder haben, aber ich bin sicher, dass du da auch den einen oder anderen vielleicht im Auge hast. Also welche Persönlichkeiten haben dich auch in deiner Entwicklung geprägt oder zumindest beeinflusst?
Also mich hat tatsächlich, da habe ich, glaube ich, nur ganz selten bisher drüber gesprochen, mich hat tatsächlich eine Unternehmerpersönlichkeit sehr beeindruckt. Ein väterlicher Freund, der beste Freund meines Vaters, Dieter Kobusch, der aus dem Nichts selbst ein großes Unternehmen aufgebaut hat. Und ich durfte halt vom Spielfeldrand halt diesen Erfolg, diese Unternehmerschaft, aber auch diese Person durch die enge Freundschaft zu meinem Vater halt sehr nah erleben. Und glaube ich, das war ein Mensch, der mich irgendwo schon immer inspiriert hat und den ich sehr gerne auch als Vorbild für mich gesehen habe. Und ja, das sieht man irgendwann im Alter mit über 50, dann ist es nicht mehr so aktiv. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, sicherlich war das ein Mensch, an dem ich mich auch festgemacht habe, innerlich jedenfalls als Jugendlicher oder als junger Mann.
Und kannst du auch rausstellen oder rausarbeiten, was es war, was dich fasziniert hat? Auch damals hat man eine andere Perspektive gehabt als heute.
Also mich hat damals immer, und ich glaube, das wird es auch heute noch so sein, mich hat seine Verbindlichkeit so beeindruckt. Die Klarheit, die Präzision in seinem Sprechen, diese ganze Aura des Unternehmers, des Machers, die hat mich sehr beeindruckt.
Ja, danke dir, Axel. Ich würde gerne dich, um dich auch ein Stück zu entlasten mal für einen Moment, den Spieß umdrehen auch. Das ist ja auch immer Teil meiner Struktur. Also möchte dir auch die Gelegenheit geben, dich mal zurückzulehnen. Und vielleicht hast du eine Frage an mich auch. Also wir reden von persönlicher, beruflicher Entwicklung, von Diagnostik, von Auswahl, Persönlichkeitsentwicklung. Und du kennst ja mein berufliches Profil auch. Ja, was darf ich vielleicht dir auch für eine Frage und somit natürlich auch den Hörenden für eine Frage beantworten aus meiner Expertise des Wirtschaftspsychologen?
Ja, dann gehen wir mal zurück zum Auswahlprozess. Haben wir eben ja kurz angeschnitten, wie wichtig es ist, natürlich gerade in großen Organisationen formale Kriterien auch zu haben, um Dinge ja auch objektivierbar und belastbar zu machen. Aber ich habe eben gesagt, ich sehe heute sehr stark die subjektive Sicht auf solche Gespräche. Wie ist denn eigentlich deine Sicht als Fachmann? Wo sagst du, wo ist denn des Pudels Kern bei so einer Personalauswahl?
Ja, also weil du auch die Objektivität ja angesprochen hast oder Subjektivität. Also Subjektivität ist ja immer im Spiel. Das versuchen wir natürlich als Moderatoren von Assessment Centern oder als Experten dann auch ein Stück weg raus zu moderieren. Das hängt aber davon ab, dass wir oft ja auch in großen oder ich auch in großen Unternehmen tätig bin, wo dann eben vielleicht auch eine interne Personalentwicklung oder Auswahl stattfindet, wo dann eben von 150, 50 Manager weiter oder aufsteigen oder entwickelt werden sollen, ne? Und dann muss man natürlich einen Prozess herstellen, der möglichst objektiv, fair, vergleichbar ist. Ja, und dann versucht man natürlich Subjektivität und Abhängigkeiten, ne? Wer sitzt da heute und bewertet, also nicht nur ich, sondern auch andere Beurteilende, natürlich ein Stück weg rauszunehmen, ne? Durch eine Standardisierung der Aufgaben, durch eine Klarheit der Kriterien, die man beobachtet über den Prozess. Dann ist es, versucht man eigentlich das Gegenteil, ne, von Subjektivität zu erreichen, Objektivität. Aber gibt natürlich auch Aufträge an mich oder auch, ich würde auch entsprechend beraten. Du hast es ja vorhin selber gesagt, ne? Also der Fit muss ja auch stimmen. Und dann ist es, wenn man ein, sagen wir auch, kleines mittelständisches Unternehmen hat mit einer Mitarbeiterschaft, nur die auch alle aus Individuen und Persönlichkeiten bestehen, da kann man schlecht von außen sagen, das ist das, was der Mitarbeitende erfüllen muss. Ne? Natürlich gibt es ein paar formale Kriterien, die du auch gerade gesagt hast, und sicherlich auch so ein paar allgemeine Skills, die man mitbringen muss. Aber ansonsten ist natürlich der Fit unglaublich wichtig, und deswegen erlebe ich auch immer mehr, dass oder oft in großen Unternehmen, ne, nicht nur auf die externe Unterstützung und Beratung Wert gelegt wird, sondern immer auch also das Einbeziehen des Teams, ne? Und die sollen nämlich entweder vorher oder nachher auch einen Blick auf den Kandidaten werfen, und dann spielen plötzlich die Anforderungskriterien, die wir noch streng abfragen, gar keine Rolle mehr, sondern dann fragt der Chef oder die Chefin der Abteilung oder des Teams so: Wie sieht's aus? Könnt ihr mit dem? Ne? Und dann wird man plötzlich total subjektiv. Und das finde ich dann auch gut an der Stelle, ne? Dass es dann einfach auch ein Bauchgefühl sein darf, ne? Kann ich mit dem oder kann ich mit dem nicht? Ne? Aber das ist genauso, sagen wir, diese Spanne, ne? Die wir dann auch berücksichtigen müssen.
Ja, also das zeigt das Subjektive. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, als ich den Leitfaden für das Gespräch gelesen habe. Und vielleicht fragst du es noch, was möchtest du denn mitgeben? Oder ich würde gerne, wenn wir jetzt gerade offen sprechen, auch meine Art und zu arbeiten, irgendwo ein bisschen einordnen. Es ist vielleicht gerade deutlich geworden, dass ich ein Mensch bin, der das Verantwortliche, vielleicht auch das sehr starke Arbeiten sehr, sehr, sehr gerne hat. Und
Ganz
früher
kurz, weil du gerade starkes Arbeiten,
oder
was meinst du damit? Intensives,
intensiv,
okay.
Zeit, also intensives, forderndes Arbeiten,
Ja.
Zeitlich, persönlich. Gleichzeitig möchte ich aber auch sehr deutlich machen, dass das nicht das allein Glücklichmachende ist. Und da ist, glaube ich, auch die Arbeitsorganisationslehre in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen. Früher war ja immer so das Mantra, Arbeit muss erfüllend sein, Arbeit muss glücklich machen. Und für mich kann ich sagen, dass das bis zu einem gewissen Grad durchaus so ist. Ob der Inhalt der Arbeit immer erfüllend ist, das eine, aber die Art, wie ich arbeiten darf, ist auf jeden Fall für mich sehr erfüllend. Und gleichzeitig ist aber auch ganz wichtig zu sehen, es gibt auch tolle Lebensentwürfe, wo die Arbeit ein guter Job ist. Also Arbeit darf sicherlich nie negativ und persönlichkeitsvernichtend sein, dann ist sie falsch. Aber jemand, der einfach einen ordentlichen Job macht und um 5 nach Hause geht und sich völlig anderen Themen zuwendet, der hat vielleicht auch eine ganz erfüllende Arbeitssituation, auch wenn sie anders ist als meine.
Ja, also du hast recht. Erstens, dass die Frage noch gekommen wäre, und vielleicht kommt sie nachher nochmal, auch dann mit noch einer anderen Grundlage oder einer anderen Perspektive. Aber du hast ja damit auch schon ganz Wertvolles auch den Zuhörenden jetzt mitgegeben, ne? Nämlich, jeder muss das für sich selber entscheiden, ne? Und was mir gut tut, ne? Was mir wichtig ist. Und ich darf als Chef oder auch als Arbeitnehmer oder gerade als Chef auch nicht immer von meinem Anspruch ausgehen, den auf andere reflektieren oder spiegeln oder weitergeben, projizieren, wollte ich sagen. Na klar, ich meine, man kann aber natürlich auch anspruchsvoll sein und sagen, das erwarte ich schon von meinen Mitarbeitenden, aber darf sich dann auch nicht wundern, wenn es vielleicht, wenn die anders ticken, ne, oder der Hebel nicht funktioniert. Ne?
Sie dürfen auch anders ticken.
Genau. Ja, zwischendurch noch ein paar Fragen, bevor die Frage dann vielleicht gleich wieder auftaucht. Zwar, um auch noch weiter zu reflektieren, ne, deinen Werdegang, gab es in deinem Leben, ob, ja, also überwiegend frage ich natürlich das berufliche Leben ab, aber manchmal lässt sich Berufliches und Privates auch schwer trennen. Gab es einen Rückschlag in deinem Leben?
Ja, Rückschläge gibt es immer.
Die Folgefrage wäre, wie bist du damit umgegangen?
Ja, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, einen solchen Rückschlag, muss ich sagen, glaube ich nicht, dass ich den erlebt habe. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, und dann sind wir genau bei der Frage, wie geht man mit oder wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und das ist eine Lebenserfahrung. Also ich habe mir sicherlich als junger Mensch Rückschläge viel zu stark zu eigen gemacht und sie auch in mir wirken lassen. Und das bedeutet nicht, dass ein Rückschlag nicht weiter ein Rückschlag ist, aber ich versuche heute, oder ich weiß gar nicht, ob ich das aktiv versuche, aber es gelingt mir heute halt in jeder Situation sehr schnell das Positive zu sehen und wieder nach vorne zu gehen. Und das ist vielleicht eine Art, wie ich mit negativen Erfahrungen auch umgehe und eigentlich ganz gut damit umgehen kann.
Mhm. Kannst du es nochmal wiederholen, damit es nochmal deutlich wird, was deine Herangehensweise ist oder mit Rückschlägen? Ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, aber was wäre sozusagen auch der Tipp an andere?
Oder es gibt ja auch eine Redenswendung, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meistens die nächste Tür. Und das ist so ein bisschen genau die Art, wie ich mit negativen Situationen umgehe. Natürlich, die Tür ist zu, da gibt es dann oft auch gar nichts mehr zu diskutieren. Aber dann ist es auch erlaubt, sich umzuschauen und zu gucken, wo öffnet sich vielleicht die nächste Tür.
Ja, prima, dank dir. Und ja, du hast vorhin meinen Leitfaden angesprochen. Ich soll nicht zu überstrukturiert wirken, aber natürlich habe ich einen Leitfaden, auch einen Spannungsbogen. Und der sieht jetzt die Frage vor, um auch weiterhin die Reflexion zu bemühen. Nämlich auch gerne aus der Vergangenheit oder aktuell, was schätzen denn deine Kollegen oder vielleicht auch deine Mitarbeitenden an dir? Ne? Was bekommst du auch für Feedback? Gab es auch mal kritisches Feedback, wo du sagst, so, das ist mir auch in Erinnerung und das hat mich auch ein Stück zum Nachdenken bewegt. Positiv wie vielleicht auch kritisch.
Also fangen wir mal mit dem Negativen an. Es ist natürlich immer schwer, über sich selbst zu sprechen. Aber was ich eben auch schon angedeutet habe, dass ich sicherlich ein Mensch bin, der ein raumgreifendes Wesen hat. Das ist etwas, was mich bestimmt und was sicherlich auch nicht immer positiv ist und wo auch der eine oder andere manchmal vielleicht denkt, jetzt könnte es auch mal ein bisschen weniger sein und das vielleicht sogar durchaus zurecht. Wo ich glaube, Stärken habe, das sind halt gerade die Themen auch in großer Unsicherheit, in Komplexität, strukturiert voranzugehen, Strukturen aufzubauen. Und ich vermute mal, und wir waren ja eben schon ein bisschen bei dem beruflichen Umfeld, in dem ich mich im Augenblick bewege, also so gern ich Unternehmer bin und so sehr ich auch dankbar bin, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, selbstständig zu werden, so anspruchsvoll war auch die Aufgabe, die ich mir mit ins Boot geholt habe, weil sich Brauereien in Deutschland eigentlich seit den 90er Jahren in einer Dauerkrise befinden. Und das ist natürlich etwas, was mich immer umgibt, dass Erfolge sehr kurzlebig sind, weil der Markt eigentlich im Groben leider nur eine Richtung kennt nach unten. Und wer gerade die Presse verfolgt, erlebt ja oder kennt inzwischen sogar das Wort Krise des deutschen Biermarkts. Und das ist ja wirklich eine. Und da muss ich sagen, reflektierend hätte ich mir dann manchmal doch eine etwas entspanntere unternehmerische Aufgabe gewünscht, als diesen Markt, der halt doch so schwierig ist.
Ja, also und aber um diese Krise, die du ja auch gerade benannt hast, zu bewältigen, und da waren wir bei deinen Stärken, also unter anderem dein Unternehmertum, deine unternehmerische Brille oder Perspektive und was du eben auch sagtest, ist Struktur, ne? Dinge auch strukturiert oder strukturell, also strukturiert zu bewältigen oder auch strukturell zu bearbeiten, habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, weil also man sieht es, wer die Warburger Brauerei kennt, weiß, dass wir Bereiche haben, wo wir glücklicherweise gegen den Markt uns entwickeln können. Das sind vor allem, es ist der Bereich der alkoholfreien Biere und Getränke. Es ist aber auch natürlich die Erweiterung unseres Geschäftsgebiets in Bereiche, wo heute Wettbewerbsbrauereien den Markt teilweise auch haben verlassen müssen. Und das hilft uns sehr. Und natürlich ist das Ergebnis von sehr langfristigen Überlegungen, von auch dem Willen, nicht irgendein alkoholfreies Bier zu machen, sondern ein möglichst gutes, das dann vielleicht auch einen Erfolg am Markt hat, der etwas über dem liegt, was der Markt normalerweise hergibt, obwohl alkoholfreie Biere insgesamt natürlich sehr gefragt sind. Und es das hat im Endeffekt natürlich, heute ernten wir gemeinsam als Unternehmen und Unternehmer, ernten wir die Früchte von Entscheidungen, die etwa 10 Jahre zurückliegen, die damals halt waren, auch technologisch zu versuchen, aufs Maximum zu gehen, eine sehr anspruchsvolle Technik zu etablieren, die heute aber sich halt sehr auszahlt.
Ja, danke dir da für den Einblick auch ins Brauereigewerbe und in die Branche. Also, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Oder du hast auch gut erklärt, was die aktuellen Herausforderungen sind. Axel, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, also natürlich auch als Unternehmer, verantwortlicher Unternehmer in der Brauerei, in der Warburger Brauerei, gibt es Mitarbeiter, du bist also auch Führungskraft. Ich würde gerne das Thema Führung kurz auch bespielen. Also, was denkst du über das Thema Führung? Was ist aus deiner Sicht auch ein zeitgemäßer Führungsstil? Welche Erfahrungen hast du vielleicht auch gemacht? Und wir haben ja schon drüber gesprochen, sind immer die Menschen, die letztendlich auch ja für den Führungsstil empfänglich sein müssen, ne? Und dass jeder in seiner persönlichen Individualität und Persönlichkeit. Jetzt habe ich schon ein bisschen weit ausgeholt, aber du hast schon die Antwort auf den Lippen.
Ja, also generell. Ich möchte es mal ein bisschen grundsätzlich machen. Man führt immer. Das muss man sich bewusst sein. Das heißt, jede Arbeitssituation ist eine Führungssituation, ob man das will oder nicht, weil man interagiert und ein Unternehmen hat eine Hierarchie. Insofern findet auch immer Führung statt. Gleichzeitig, weil eigentlich unternehmerisches Agieren immer Führungssituation auch ist, ist es ja erstmal unglaublich wichtig, überhaupt zu führen. Und ich glaube, das ist der Hauptfehler, dass man sich erstmal zu selten bewusst macht, dass man als Führungskraft auch immer in einer Führungssituation ist. Das heißt, Führung findet nicht punktuell statt, weil man gerade ein Seminar gemacht hat und jetzt plötzlich das Gefühl hat, dass man einen kooperativen Führungsstil nun durchführen sollte, sondern Führung findet immer statt und man ist immer Führungskraft. Das kann man nicht ausblenden. Und in meinen Augen ist es, glaube ich, weniger wichtig, welchen Führungsstil man nun selbst verfolgt, sondern ich glaube, viel wichtiger ist, dass man, natürlich sollte man fair sein und ehrlich, aber dass man vor allem erwartbar ist und klar ist in dem, was man tut. Das heißt, auch eine sehr autoritäre Führungskraft kann eine gute Führungskraft sein. Natürlich in Drucksituationen umso mehr, aber wenn die Mitarbeiter wissen, der tickt so und der ist einfach autoritär und wenn der meint, dass er sein Unternehmen so führen muss, dann brauche ich dem nicht mit einer anderen Idee kommen, dann ist das für jeden nachvollziehbar und dann kann auch jeder Mitarbeiter sagen, mit dem will ich weiterarbeiten oder ich suche mir vielleicht einen Arbeitsplatz, der auch von der Führungssituation für mich mehr das ist, was ich erwarte. Ich glaube, schwierig sind unklare Führungssituationen, wo sich Führungskräfte halt nicht erwartbar Verhalten, weil sie ihr Führungsverhalten verändern, weil sie nicht greifbar sind in ihrer Führung. Das heißt, beste Beispiel ist halt der Abteilungsleiter, der gerade vom Führungsworkshop kommt und jetzt kooperativ führt und am Ende, wo sich alle darauf verlassen, dass er kooperativ ist, wird es dann doch wieder autoritär. Mhm. Das zerstört Vertrauen. Deswegen, ich persönlich glaube, Führung ist erstmal wichtig, dass man sich selbst treu ist und dass man in einer gleichen und erwartbaren Weise führt. Mhm. Und dann kann man natürlich gerne darüber diskutieren, was ist jetzt der perfekte Führungsstil. Ich muss gestehen, ich habe da gar nicht so einen Liebling. Mhm. Also ich glaube, wenn ich auf mich selbst gucke, dann bin ich doch sicherlich jemand, der eher autoritär ist in seinem Führungsverhalten, der Linien vorgibt, der natürlich, und ich hoffe, dass es wirklich so, seinen Mitarbeitern zuhört und diese Meinung sehr ernst nimmt und auch in die eigene Entscheidung einbindet. Aber am Ende, und ich glaube, das muss ich wirklich von mir sagen, bin ich derjenige, der entscheidet.
Mhm. Ja, Axel, da war jetzt viel Stoff und spannend, dir auch zuzuhören. Du hast ja auch eine kleine Reise gemacht durch verschiedene Führungsstile. Aus meiner Perspektive auch interessant. Also ich mache ja den Job auch als Diagnostiker schon so lange, dass sich die aktuellen Führungsstile laufend verändert haben und ich sozusagen auch mich immer wieder an neue Kriterien und Anforderungen gewöhnen musste. Aber du hast ja auch eine kleine Reise gemacht über autoritär, kooperativ. Du hast auch gesagt, situativer Führungsstil, den gibt es ja auch, aber man ist ja immer in der Rolle, ne? Und auch Authentizität, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, ist auch wichtig, um in seiner Rolle authentisch auch wahrgenommen zu werden. Das Wichtigste, und da sprechen wir über den Servant Leader oder über Servant Leadership. Das Wichtigste bleibt aber immer, und das ist unabhängig vom Führungsstil, ist Vertrauen, ne, zu haben zu den Mitarbeitenden und natürlich auch umgekehrt und das als Basis auch der Zusammenarbeit zu haben. Und ich glaube, das kann man immer wieder herausstellen. Und sowas höre ich natürlich auch gerne dann in einem Assessment oder in einem Bewerbungsgespräch, wenn über das Thema Vertrauen gesprochen wird.
Vertrauen und Nahbarkeit. Also ich glaube, dass Nahbarkeit ist auch ganz wichtig. Also als wir damals, mein Cousin und ich, wir sind ja gemeinsam in die Rolle des Nachfolgers, des Vollunternehmers geschlüpft. Mein Cousin war zwar schon länger im Unternehmen, aber wir, unsere Väter sind dann quasi gemeinsam endgültig ausgeschieden. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben die Bürotüren auf der Geschäftsführungsetage gegen Glastüren getauscht. Mhm. Und das war ein ganz bewusstes Symbol, zu zeigen, du darfst immer vor der Tür stehen. Mhm. Und die ist immer so, dass du musst nicht klopfen, sondern du bist sichtbar. Und ja. Ich bin sichtbar. Und, ja. Und das war ein ganz bewusst gesetztes Zeichen.
Mhm. Ja, schön. Also auch keine Rocket Science und nichts Neues zum Thema Führung, aber eben ein wichtiges Signal. Und vielleicht auch gerade in einem mittelständischen, kleinen Unternehmen, mit viel und langer Tradition. Also die Türen, die alten, werden wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt haben. Aber natürlich ein wichtiges und schönes Signal, was ihr da gesetzt habt. Ne?
Gute, solide Eichentüren,
ja. Okay. Axel, ja, danke dir auch für den Ausflug in das Thema Führung. Und wir kommen zum Ende. Also erstmal vielen Dank, ne, für das Gespräch und deine tollen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und ich muss das formal immer auch klären, so, aber das ist jetzt die gute Nachricht, also du hast den Job, beziehungsweise du kannst ihn behalten, das möchte ich ja immer zum Ende des Bewerbungsgesprächs auch sagen, natürlich. Ich möchte aber gerne auch das Gespräch nochmal nutzen für eine Zusammenfassung. Du hast ja vorhin zwischendurch auch schon mal auch eine kleine Zusammenfassung eines Aspekts gemacht, aber jetzt auch nach dem Gespräch, ja, weil ja auch das eine kleine Reise für dich war, die Retrospektive deines Werdeganges. Was wäre die Zusammenfassung, aber auch als Botschaft an die Zuhörenden, was du ihnen mitgeben würdest aufgrund deiner Erfahrung und dessen, was wir hier gemeinsam besprochen haben?
Meine Zusammenfassung ist vielleicht ein Aufruf, und zwar den Unternehmerberuf als Beruf zu sehen. Und das heißt, diese, die Chance, dass man selbst auch vielleicht, wenn man nicht wie ich aus dem Unternehmerhaushalt kommt, die Chance, dass man halt auch die Option hat, selbstständig zu werden, sich mit einer Idee oder einer Profession zu verselbstständigen und selber Unternehmer zu werden, das ist, glaube ich, das, was ich gerne weitergeben würde, dass diese Perspektive eine unheimlich schöne ist, nicht für jeden, aber dass es auf jeden Fall auch eine Berufswahl ist, zu entscheiden, Unternehmer zu werden. Und das ist vielleicht das, was ich heute zusammenfassend aus meiner Berufserfahrung hinterlassen möchte. Es ist ein ganz toller Beruf, ein sehr anstrengender Beruf mitunter auch, der einem aber ganz viel zurückgeben kann und deswegen vielleicht ein Beruf ist, den man ganz aktiv auch für sich sehen kann und darf.
Ja, prima, Axel. Also vielen Dank. Und damit würde ich unser Bewerbungsgespräch Reloaded auch abschließen. Wie geht's dir jetzt?
Du machst deinen Job schon ganz gut, Albi.
Ja, danke. Das war nicht die Antwort, die ich erhofft also und erwartet
hatte. Insofern rund und zufrieden.
Sehr schön, aber das freut mich natürlich zu hören. Und damit sind wir am Ende. Axel, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und an alle Hörer des Pepsi-Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.